Digitale Wege im Gesundheitswesen. Blickpunkt Ethik, Patienten und Selbsthilfeorganisationen. Ein Wissenschaftspodcast zum Thema Ethik in der Forschung zur digitalen Gesundheitswelt. Gemeinsam erkunden wir Themen rund um das Forschungsprojekt namens Pandora, ein Verbundprojekt zur patientinnen- und patientenorientierten Digitalisierung. Das Verbundprojekt Pandora wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Herzlich willkommen zu unserer dritten Episode in unserem Podcast Digitale Gesundheitswege. Ich bin Sebastian Drobny und ich freue mich darauf, gleich mit meinen beiden heutigen Gästen das Gespräch zu moderieren. Es wird heute um einen Einblick in eine Forschungsarbeit gehen, die kurz vor der Veröffentlichung steht. Der Arbeitstitel der Veröffentlichung trägt folgenden Namen: Kritische Betrachtung der breiten Einwilligung. Ergebnisse einer semi-strukturierten Interviewstudie zur Sekundärnutzung von medizinischen Daten. Auch wenn der Titel erst einmal etwas komplex klingen mag, können wir bereits ahnen, um was es heute gehen wird. Breite Einwilligung und Sekundärdatennutzung von medizinischen Daten. An dieser Veröffentlichung waren die Pandora-Teilprojekte der HAW Hamburg und Universitätsmedizin Göttingen beteiligt. Ich freue mich sehr darüber, zwei der Autoren heute als meine Gäste begrüßen zu dürfen. Meine beiden Gäste sind mir nicht unbekannt. Im Gegenteil, wir kennen uns persönlich als Kollegen, da wir alle im Pandora-Projekt involviert waren oder es noch sind. Das sind Dr. Henk Jasper van Giers-Schmidt und Dr. Jan Hinrichsen. Henk, willst du dich vielleicht als erstes einmal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Und auch von mir aus hallo an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Also ich bin Henk Jasper van Giers-Schmidt, habe bis Anfang dieses Jahres als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Pandora-Projekt an der HAW Hamburg mitgearbeitet und freue mich sehr, dass die Podcast-Reihe jetzt auch ins Leben gerufen worden ist. Aktuell arbeite ich als Gleichstellungsreferent und stellvertretende Leitung an der Stabsstelle Gleichstellung an der Hochschule für angewandte Wissenschaften hier in Hamburg.
Ja, Henk, an der Stelle nochmal auch von mir danke, dass mit deiner Mitarbeit und Initiation überhaupt diese Podcast-Reihe entstanden ist.
Sehr gerne.
Dann darf ich das Wort noch eben an meinen Kollegen Jan.
Ja, sehr gerne. Also auch erstmal von mir vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir heute unsere Arbeit zum Broad Consent vorstellen können. Ich bin Jan, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Pandora-Projekt und gleichzeitig wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universitätsmedizin Göttingen am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin. Und zusammen habe ich mit Henk eben in diesem Teilprojekt untersucht, wie Patientenorganisationen ethische Probleme der Digitalisierung wahrnehmen und wie sie diese eigenständig zu lösen versuchen. Und freue mich, dass wir da heute drüber sprechen können.
Apropos Lösungen für ethische Probleme in der Digitalisierung. Damit möchte ich gleich zu einem zentralen Begriff kommen in unserem Gespräch heute, nämlich dem Begriff der Ethical Governance. Also die Kontrolle oder strukturierte Steuerung, Governance auf Englisch, im Umgang mit ethischen Problemen. Unter anderem spricht man von Governance, wenn es um Fragen geht, wie genau der Prozess der Zustimmung zur Forschung mit den eigenen medizinischen Daten abläuft. Und damit sind wir direkt im Thema. Meine beiden Gäste sind ja Co-Autoren eines noch nicht veröffentlichten wissenschaftlichen Artikels zum Thema Broad Consent, also auf Deutsch breite Einwilligung. Was es damit auf sich hat und was dabei wichtig oder bedenklich ist, darüber will ich jetzt sprechen. Lieber Henk, lieber Jan, wenn wir heute ans Ende der Episode gekommen sind, was wünscht ihr euch, was die Hörerinnen und Hörer am Ende dieser Folge mitnehmen können?
Ich würde mich wünschen, erstmal, dass die Hörerinnen und Hörer ein Verständnis für was Broad Consent mitnehmen und idealerweise, dass wenn die Hörerinnen dann auch in Zukunft Broad Consent begegne in ihrem Alltag, dass sie so ein klein bisschen sich befähigt fühlen, sich dazu zu verhalten.
Genau, und ich würde mir zudem noch wünschen, zu dem, was Henk schon gesagt hat, dass es gewissermaßen auch eine Erkenntnis darüber gibt, wie wichtig insbesondere im Umgang mit oder in der Forschung mit sensiblen Gesundheitsdaten, wie wichtig es dort auch ist, mit den betroffenen Menschen, also die Menschen, die diese Daten zur Verfügung stellen, in den Dialog zu kommen. Dafür plädieren wir eben auch in unserem Paper.
Ja, soweit zu euren Wünschen an die Hörerinnen und Hörer, was sie mitnehmen können. Und wir haben es heute ja auch mit Themen zu tun, mit denen unsere Hörerinnen und Hörer selbst etwas anfangen können und die Selbsterfahrungen im Gesundheitswesen natürlich machen und gemacht haben. Habt ihr für uns vielleicht ein Alltagsbeispiel, das uns jetzt zum Einstieg veranschaulichen kann, um was es geht?
Also ich habe mich im Vorfeld so kurz da Gedanken über gemacht und ich glaube, so ein Alltagsbeispiel, die schon ganz nah an, worüber wir uns Manuskript geschrieben haben, kommt, wäre so die nächste oder die folgende Situation. Und allen von uns zum Beispiel gehen manchmal zur Ärztin oder zum Arzt. Und schon, wenn wir unserem Anliegen beschreiben, macht die Ärztin oder der Arzt Notizen. Vielleicht wird da auch nochmal Blut abgenommen für eine Blutanalyse. Und oft machen die Arzt, sicher, wenn wir zum Hausarzt oder Hausärztin gehen, macht die Arztpraxis selbst nicht die Blutanalyse, sondern das wird extern vergeben an ein anderes Unternehmen, das darin spezialisiert ist. Und hier wird dann schon unser Einverständnis gefragt, ob das abgenommene Blut weitergegeben werden darf und durch dieses andere Unternehmen verarbeitet werden. Das ist so ein Beispiel von wie in unserem Alltag, wenn wir zu einem Arzt gehen, schon Daten von uns erhoben werden, registriert werden, verarbeitet werden. Und es geht uns um die Einwilligung, dass diese Art von Daten, diese medizinische, personengebundene Daten, durch die Forschung benutzt werden können und wie das genau stattfinden kann oder wie diese Einwilligung stattfinden kann. Das wäre so ein Alltagsbeispiel, die ich mich ausgedacht habe.
Ich denke, damit ist es ein bisschen anschaulicher, über was wir reden werden. Es geht also um die Zustimmung zum Sammeln von Daten, hauptsächlich für die Forschung, und zwar aus Versorgungsdaten im Gesundheitswesen, aber auch darüber hinaus. Und es geht nicht um irgendwelche Daten, sondern medizinische Daten, die besonders sensibel ja auch sind. Um mal ganz vorne anzufangen, was ist denn der Grund, warum Forschung und Politik sich überhaupt dafür einsetzen, medizinische Daten von Patientinnen und Patienten in großen Mengen zu speichern und die Nutzung dieser Daten zu ermöglichen?
Erstmal ist es ganz wichtig, oder durch neue Technologien, Analysetechnologien in der Forschung, können eine sehr große Menge von Daten tatsächlich gut analysiert werden, mit dem Ziel, um neue Therapiemöglichkeiten und ein besseres Verständnis von Krankheiten zu erzeugen und zu entdecken. Und natürlich hat die Forschung hat da ein Interesse an, weil sie gerne für Krankheiten, die im Moment noch keine Therapiemöglichkeiten hat, neue Therapiemöglichkeiten zu entwickeln. Die Politik hat vielleicht auch da ein Interesse dran, weil das Versorgungssystem ist sehr wichtig, aber kostet natürlich auch viel für die Gesellschaft. Und wie besser Therapiemöglichkeiten man hat, wie besser man Personen gesund halten kann, wie besser man sich auch um die Gesellschaft, um die Bürger und BürgerInnen sich kümmern kann als Politik. Genau, das ist die eine einzige. Die andere Grund ist, was ich schon angemerkt habe, die Forschung hat neue Art und Weise, um große Mengen von Daten auch zu analysieren und da neue Einsichten, besseres Verständnis von Krankheiten damit zu erzeugen. Und dafür ist zum Beispiel auch die Sekundärnutzung von Daten wichtig. Und Sekundärnutzung von Daten heißt, dass man zum Beispiel hat man ein Blutproben entnommen, um zu schauen, ist eine Person krank, hat er oder was für Krankheit hat eine Person. Aber Sekundärnutzung wäre dann, diese Daten auch nochmal für Forschung zu analysieren. Genau, das ist auch im Interesse, weil genau weiter das Ziel ist, diese neue Therapiemöglichkeiten weiter zu fördern.
Wenn ich vielleicht noch kurz ergänzen darf oder beziehungsweise weiter ausführen darf, Wir haben hier natürlich auch eine Frage der Nachhaltigkeit von Datennutzung. Also Henk hatte ja gerade eben auch schon gesagt, es geht bei der Sekundärdatennutzung vor allen Dingen eben auch darum, dass es große Datenbestände gibt, die zum einen nicht mehr oder minder nutzlos rumliegen sollen, zum anderen natürlich aber auch, wenn schon Daten erhoben wurden zu einem spezifischen Zweck, dann können sie uns aber eventuell auch Aufschluss über andere Zwecke oder für andere Zwecke geben. Und das ist natürlich ein Potenzial, das es insbesondere auch natürlich mit neuen Methoden wie der künstlichen Intelligenz zu heben gilt. Und genau dafür ist die Sekundärdatennutzung wichtig, aber das zeigt eben auch den Bedarf an Regulierung dieser Sekundärdatennutzung.
Das ist also auch ein klassischer Fall, wo neue Technologien zu neuen ethischen Herausforderungen führt. Also der Einsatz eben von KI-Algorithmen, der es auf einmal auch möglich macht, noch größere Datenmengen zu analysieren?
Also sicherlich haben wir über das Thema künstliche Intelligenz in der medizinischen Forschung, wie du das gerade schon sehr schön gesagt hast, ändern sich ethische Rahmenbedingungen oder die ethische Reflexion darüber muss up-to-date bleiben mit der technologischen Entwicklung. Gleichzeitig müssen wir aber vielleicht auch gar nicht nur auf die künstliche Intelligenz als solcher blicken, sondern allein die Möglichkeiten, Daten digital abzuspeichern und auf großen Datenbanken, auf großen Servern zu speichern, bringen einfach nicht nur rechtliche und technologische Hürden und Schwierigkeiten mit sich, sondern eben auch tatsächlich ethische Abwägungen, insbesondere im Hinblick auf Datensouveränität und Datenschutz.
Und da werden natürlich, das hattest du auch schon angedeutet, auch neue Gesetze nötig. Ja, inwiefern dürfen medizinische Daten genutzt werden? In Deutschland gibt es dafür besondere gesetzliche Bestimmungen und welche?
Also es gibt Gesetze dafür, welche Daten oder welche Möglichkeiten es gibt, um personengebundene Daten wie medizinische Daten zu registrieren, zu verarbeiten und zu speichern. Nun würde ich mit diesem Podcast die mehr kompliziertere Möglichkeiten ausklammern und auf den Normalfall für die Forschung eingehen. Und das ist nämlich in den meisten Fällen ermöglicht eine schriftliche Einwilligung der Person, von der diese Daten sind, die Datennutzung. Und das Gesetz schreibt im Moment auch noch vor, dass es dazu aber eine ausführliche Aufklärung zum Ziel der Datennutzung dabei wichtig ist. Und das heißt eigentlich anders gesagt, er muss nicht lediglich eine Einwilligung sein, ein Einwilligungsformular, das unterschrieben worden ist, sondern er muss eine informierte Einwilligung stattfinden. Und das ist sozusagen der Goldstandard im Moment. Und wo wir unser Manuskript oder unser Aufsatz zugeschrieben haben, ist die Möglichkeit der Broad Consent, was eigentlich so diese informierte Einwilligung ein bisschen abändert. Dazu kommen wir noch zu sprechen, denke ich.
Auf jeden Fall. Da wollte ich doch, auch wenn ich es auch kurz halten möchte, aber doch wollte ich interessiert nachfragen, was denn Ausnahmen sein könnten oder die Bedingungen, unter denen man auch ohne informierte Einwilligung Daten nutzen darf. Gibt es das in Deutschland?
Also das gibt es. Zum Beispiel dürfen aggregierte, völlig anonymisierte Daten dürfen genutzt werden. Aber damit sind sie auch nicht mehr personengebunden.
Nun könnte man ja eigentlich auch erstmal denken, gut, wenn wir Daten anonymisieren und pseudonymisieren können, wozu braucht es dann noch die Einwilligung? Also kann nicht die Forschung einfach immer mit anonymisierten Daten arbeiten?
Ja, ist ein schöner Vorschlag, aber da muss man erst einmal klarstellen, dass pseudonymisierte Daten immerhin personengebundene Daten sind laut Gesetz. Also Pseudonymisierung heißt, man verschlüsselt die Daten und nur mit der Schlüssel kann man die Daten von einer Person zurückführen auf diese konkrete Person. Aber das sind immerhin personengebundene Daten. Und warum ist es wichtig, manchmal noch Daten auf Personen zurückführen zu können? Das müssen wir in der Zeit platzieren. Wenn ich heute zum Arzt gehe Und da werden Daten von mir erhoben und die werden dann für die Forschung verfügbar gestellt. Wenn ich in 5 Jahren wieder zu meinem Arzt gehe, dann ist es natürlich für die Forschung wichtig, um die Daten, die heute erhoben würden und in 5 Jahren erhoben werden, auch miteinander verknüpfen zu können, weil das kann wichtige Erkenntnisse erzeugen. Und darum muss es minimal oder müssen die Daten pseudonymisiert werden und damit sind es immerhin personengebundene Daten. Also man entkommt dieser Einwilligung einfach nicht.
Das fand ich schön formuliert. Man entkommt nicht der Einwilligung zur Nutzung von medizinischen Daten in der Forschung. Und im Moment ist der Goldstandard für diese Form der Einwilligung der sogenannte Informed Consent, also die informierte Einwilligung. Und das wird als Goldstandard bezeichnet. Warum ist das so?
Vielleicht fange ich mal an und lasst gerne von Henk noch ergänzen. Der Informed Consent, die informierte Einwilligung, basiert auf einer starken Vorstellung von Patientenautonomie. Also um autonome, selbstbestimmte Entscheidungen treffen zu können, brauche ich als Betroffene, als Patientin Informationen. Und wenn mir diese Informationen hinreichend dargelegt werden, kann ich mich entscheiden, ob ich beispielsweise diese oder jene Behandlung befürworte oder ablehne oder um bei unserem Beispiel zu bleiben, eben der Datenverarbeitung oder Datenweiterverwendung zustimme. Mangelnde Information gilt als oder ist ein sehr, sehr großes ethisches Problem und verstößt in dieser Konzeption gegen den Respekt vor Patientinnen und deren Autonomie. Die Information im Informed Consent, in der informierten Einwilligung, ist aber eben immer eine sehr spezifische, die sehr klar benennt, um welche konkreten Verwendungszwecke es geht. Also sie ist verwendungszweckgebunden sozusagen. Es geht also um sehr genaue Informationen über Risiken und Nebenwirkungen von Behandlungen oder um auch Risiken des Datenschutzes, wenn wir wieder über die Datenverwendung sprechen. Und das ist für die Datenmengen, über die wir sprechen, die Henk vorher auch schon eingeführt hat im Rahmen der Sekundärdatennutzung, nicht zwangsläufig das brauchbarste Instrument, wenngleich sie aber immer noch gilt als die Regelung, die eben den größten Respekt vor der Patientenautonomie bewahrt gewissermaßen.
Genau, ja, ich wollte vielleicht auch noch so ein bisschen so die historische Perspektive hier einbringen, weil die informierte Einwilligung ist ein erkämpftes Recht, kann man sagen. Also vielleicht kennen einige der ZuhörerInnen die medizinischen Experimente, die im Sozialnationalismus passiert sind, die ohne Einwilligung der Menschen gemacht würden. Im Hinblick von dieser Art von Beispielen, wo über Personen einfach bestimmt würde und medizinische Eingriffe mit Personen gemacht würden, dass diese informierte Einwilligung dann als ein verpflichtendes Standard eingeführt würde.
Wie Jan schon ausgeführt hat, ist diese informierte Einwilligung, die ja ein erkämpftes Recht ist und auch bewahrt werden muss, dass Patienten zustimmen zu Eingriffen, aber auch dazu, dass mit ihren Daten geforscht wird. Diese Einwilligung ist für einen bestimmten Zweck ausgerichtet. Und das ist der Unterschied zum Broad Consent, also zur breiten Einwilligung, bei der man eben zustimmt der Verwendung für unspezifische Zwecke oder für Zwecke, die noch gar nicht klar sind. Es ist allerdings die Frage, ob wir damit nicht das Vorhaben der Einwilligung untergraben. Denn wie ist dann breite Einwilligung eigentlich überhaupt möglich? Also die Einwilligung zu Forschungsvorhaben, wo ich noch gar nicht weiß, um welche Forschungsvorhaben es in Zukunft geht oder gehen könnte. Und wo somit auch gar nicht klar ist, wozu ich eigentlich meine Zustimmung gebe. Ist das nicht widersprüchlich?
Das kann man so sagen. Und das ist auch sicher eine kritische Stimme, die man findet in der wissenschaftlichen Debatte. Aber die Personen, die für ein Broad Consent plädiere, sagen, okay, aber wir haben eine ethische Pflicht, die Daten, die jetzt erhoben werden, auch für zukünftige Generationen zum Beispiel verfügbar zu machen, obwohl wir oft überhaupt noch nicht wissen, was wir mit diesen Daten genau herausfinden können. Also wir sollten diese Daten aufheben und dann auch für die Zukunft verfügbar stellen, weil wir nicht wissen, was für Ziele die Wissenschaft in sogar schon in 3, 4, 5 Jahren hat. Und damit brauchen wir eine Art von Broad Consent. Und im Moment stimmt es oder hat es zumindest lang so, ist so gewesen, dass diese breite Einwilligung noch keine Rechtsgrundlagen war, aber da sind jetzt Gesetze veröffentlicht worden, zum Beispiel das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, und da ist auch ein Gesetz in Entwicklung, das Forschungsdatengesetz, und die zielen darauf ab, um eine breite Einwilligung von der gesetzlichen Seite zu ermöglichen. Also die gesetzliche Rahmen wird im Moment geschaffen, beziehungsweise ist im letzten Jahr geschaffen worden.
Und vielleicht lässt sich auch noch hinzufügen, dass wir natürlich auch verstehen müssen, dass während es ein erkämpftes Recht ist, eine informierte Einwilligung zu geben, es durchaus auch den Bedarf seitens der Betroffenen gibt, Daten spenden zu wollen und sie eben der Sekundärdatennutzung verfügbar zu machen, und es eben nicht durchgehend, aber natürlich durchaus Stimmen gibt, die sagen, wir wollen genau diese Möglichkeit haben, mit einer relativ schlanken, von der Governance-Seite her gedachten, relativ schlanken Lösung unsere Daten vor allen Dingen eben der Forschung und dem medizinischen Fortschritt zur Verfügung stellen.
Und ich denke, dass da auch noch diesen Begriff, der Jan soeben genutzt hat, der Governance auch wichtig ist, weil diese Broad Consent und die Nutzung der Daten muss nicht würde nicht in einen leeren Raum stattfinden. Da würde dann, wie du auch am Anfang schon eingeführt hast, Sebastian, Governance-Strukturen eingerichtet werden, worin die Nutzung der Daten auch kontrolliert wird und überwacht, um es mal stark auszudrücken wird sozusagen. Also es ist nicht nur, ach, ich gebe meine Daten weg und allen dürfen damit machen, was sie wollen. Nee, da sind Strukturen, die auch kontrollieren oder darauf schauen, was dann genau mit den Daten passiert und dass es zum Beispiel dann auch für Zwecken genutzt wird, die Allgemeinbevölkerung zum Beispiel zugute kommt.
Da frage ich gerne nochmal nach, was es für Strukturen oder Governance-Strukturen gibt, um ja die Transparenz und Freiwilligkeit der Daten zu schützen. Also um da selbst schon mal ein Beispiel zu geben, können wir natürlich über Zugangsbeschränkungen arbeiten, also dass nur bestimmte Personen Zugang zu den Daten haben, vielleicht sogar in einem Forschungsteam nur diejenigen Personen, die auch die Rolle zukommt, mit den Daten zu arbeiten. Oder selbstverständlich, dass es Datensicherheitsmaßnahmen gibt, also dass bestimmte Verschlüsselungstechnologien eingesetzt werden oder ja Firewalls, Antivirus-Software vorgeschrieben und kontrolliert wird. Das wären mal so die mir spontan einfallen würden. Was gäbe es noch für weitere Möglichkeiten, dafür Schutz zu sorgen?
Das waren viele Beispiele von der technischen Seite. Es geht auch um die Seite dass Personen da mal drauf schauen. Also zum Beispiel sind da jetzt mehrere Initiativen in Deutschland, die konkrete Vorschläge, wie so Governance-Strukturen aussehen können, entwickeln. Ein Beispiel ist der NFDI for Health oder der NFDI allgemein. Die andere ist die MII, der Medizininformatik-Initiative, die das auch macht. Und was die teilweise auch machen, ist die Zugang einzugrenzen und sagen, okay, wir sammeln die Daten in eine Datenbank und da kommen dann Anfragen und die Anfrage muss dann erstmal bewilligt werden und die Bewilligung kann dann auf unterschiedliche Art und Weise aussehen. Da weiß ich die Details tatsächlich nicht, wie diese Initiativen das ausarbeiten. Aber ein Beispiel könnte sein, dass es ein Gremium gibt, ne, wo unterschiedliche Stakeholder aus der Forschung, aus der Wissenschaft, aber auch aus der Patientenvertretung sich da zusammenfinden. Ich, wie gesagt, um dann die Anträge zu bewerten. Aber wie das konkret aussieht im Moment, wie diese Initiative das entwickeln, das weiß ich nicht.
Also in Form von, ja, ich denke jetzt an Datenschutzbeauftragte, also Personen, die danach schauen, dass die Datenschutzvorschriften überwacht und eingehalten werden und vielleicht sogar auch das Personal schulen, die mit sensiblen Daten umgehen. die geschult werden dann in geltenden Datenschutzvorschriften, solche Strukturen.
Genau, das könnte dann Teil dieser Strukturen sein, ja.
Oder eine Person hätte ja vielleicht auch noch die Möglichkeit, wenn ja das dann doch zu heikel wird, mit der Entwicklung von Technologie oder neuartigen Forschungsvorhaben, dass die Person sagt, nee, da gehe ich nicht mehr mit. Ich möchte die Daten, zu denen ich mal eingewilligt habe, wieder zurückziehen. Das ist gesetzlich möglich oder das muss gesetzlich gewährleistet sein. Aber schafft das nicht massive Probleme für die Forschung, die Daten sind ja dann schon eingespielt, mit denen wurden schon Auswertungen gemacht oder es befinden sich gerade Auswertungen in der Mache sozusagen, sind in Artikeln, die kurz vor der Veröffentlichung sind. Kriegt man die Daten dann wieder raus?
Also die ganz technisch-rechtliche Sache, ab welchem Punkt die Daten noch weiter benutzt werden dürfen und wer nicht, da kann ich keine Aufklärung übergeben. Aber es ist einfach eine Tatsache, dass jede Form von Zustimmung zurückgezogen werden kann und dass die Forschung damit zu dealen hat. Das gesagt haben, ist eigentlich bei aller Form von Einwilligung oder wenn man eine Einwilligung unterschreibt, auch angegeben, ab welchem Punkt es nicht mehr möglich ist, die Daten zurückzuziehen. Also zum Beispiel haben wir in unserem Forschungsprojekt Pandora auch einerseits gesagt, wir publizieren nur die Daten anonymisiert, also auch nicht mehr pseudonymisiert, also wir können es auch nicht mehr zurückverfolgen sozusagen. Aber wenn sie einmal publiziert sind, können wir die Daten nicht zurückziehen. Also wenn Daten nachher zurückgezogen sind, dann sind die veröffentlichten Daten einfach veröffentlicht. In anonymisierte Form, aber das ist so, womit dann auch eingewilligt würde. Ja, und das ist, wie ich mich das auch vorstelle bei Broad Consent, dass da diese Momente in einem Broad Consent Einwilligungsformular stehen, ab wann die Daten, worin die nicht zurückgezogen werden können und in welche Verarbeitungsschritt sozusagen und in welche Verarbeitungsschritten das schon passiert.
Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, es gibt zwei Strategien, wie man mit der Möglichkeit zu Widersprüchen umgeht in der Forschung. Das eine ist Transparenz darüber, ab wann es nicht mehr möglich ist, diese Daten nicht mehr zu verarbeiten oder zurückzuziehen. Und das andere ist, dass die Forscherinnen und Forscher selbst Vorgänge und Verfahren schaffen, die es dann ermöglichen, diese Daten wieder herauszunehmen. Jetzt sind wir schon bei dem Thema Zustimmung oder Zustimmung zur Einwilligung, aber auch dem Rückzug von Einwilligung beziehungsweise Ablehnung. Das heißt, wir sind bei sogenannten Opt-in und Opt-out-Optionen. Opt-in, Opt-out kommt aus dem Englischen, heißt einfach Option-in, Option-out und bedeutet so viel wie eine Wahloption der Einwilligung oder der Ablehnung. Ich gebe dazu gerne einen kurzen Einblick, um was wir es hier zu tun haben. In Opt-in-Optionen gibt man seine aktive Zustimmung dazu, für welche Zwecke genau die eigenen medizinischen Daten genutzt werden dürfen. Das heißt, wenn man nichts tut, stimmt man also auch keiner Nutzung der Daten zu. In Opt-out-Optionen dagegen würde man jeglicher Verwendung der Daten zustimmen, sofern man nicht aktiv widerspricht. Man würde also eine Auswahl an Optionen für einzelne bestimmte Verwendungszwecke aktiv widersprechen können. Wenn man nichts tut, dann stimmt man jeglicher Verwendung der Daten erst einmal zu. Ein ganz klassisches Beispiel für den Unterschied zwischen Opt-in- und Opt-out-Optionen ist die Organspende. In Deutschland wird man nur dann Organspender, wenn man dem aktiv zugestimmt hat. Das ist eine Opt-in-Option und in der Schweiz ist man Organspender, außer man widerspricht dieser Grundeinstellung sozusagen aktiv. Das wäre also Opt-out. Das kann man jetzt positiv oder negativ bewerten. Positiv ist sicherlich, dass mehr Organe gespendet werden von Personen, die einfach keine Lust auf bürokratischen Hürden haben, aber grundsätzlich bereit sind zu spenden. Aber negativ wäre, dass Personen, die sich nicht ausreichend informieren wollen oder können, darüber sozusagen bestraft werden können, dass sie gegen ihren eigentlichen Willen Organe spenden. Ist diese Debatte zur Organspende direkt vergleichbar mit der Debatte um medizinische Forschungsdaten oder gibt es hier doch auch Differenzen?
Also beides tatsächlich. Also zum Beispiel gibt es in der Debatte um medizinische Forschungsdaten oder die Bereitstellung von medizinischen Versorgungsdaten für die Forschung Stimme für eine, was ich so nenne, verpflichtende Solidarität. Und das heißt, dass man die Daten, die erhoben werden, einfach auch für die Forschung bereitgestellt werden kann, so dass man sich solidär zeigt mit der Gesellschaft, worin man lebt. Und die Idee ist, dass es mittels einer Opt-out ganz gut formgegeben werden kann. Also, dass man aktiv die Nutzung der eigenen medizinischen Versorgungsdaten für die Forschung ablehnen muss, um oder statt, dass man aktiv einwilligt mit die Nutzung. Aber gleichzeitig ist es auch anders, weil in der Debatte um Forschungsdaten ist die Frage auch noch etwas offener nach unterschiedlichen Formen der Einwilligung. Und da kommen wir dann noch, denke ich, gleich nochmal auf, wenn wir über unsere eigene Studie sprechen. Aber das ist wichtig mitzudenken, es geht nicht nur um Opt-in, Opt-out, es geht auch um andere Formen, von wie man Einwilligung Form geben kann, wo tatsächlich auch Mischformen entstehen zwischen Opt-in und Opt-out. Aber das können wir gleich nochmal erwähnen, würde ich sagen.
Ich kann vielleicht auch noch einen Gedanken ergänzen, dass wir natürlich mit den Opt-out-Optionen, das wiederum ähnelt sich wahrscheinlich sehr zur Organspendedebatte, dass wir mit dieser Opt-out-Option eine Form der höchsten Schätzung der Patientenautonomie scheinbar vor uns haben, weil sie die scheinbar größte Kontrolle über die Verwendung der Daten, nämlich durch den Widerspruch, quasi verleiht. Man ist sich da allerdings gar nicht so einig darüber in der medizinethischen Debatte, ob das Nicht-Einwilligen, das Widersprechen eigentlich wirklich ein Ausdruck der Autonomie ist. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, das hatte Henk auch schon angesprochen, und du in deinem Intro dazu, dass man eben durch diese Opt-out-Version eigentlich allen Nutzungen der Daten widerspricht. Und das bringt uns vielleicht auch dann jetzt dann demnächst zu unserer Studie, entspricht aber gar nicht unbedingt dem, was die Betroffenen, die Patientinnen gerne wollen. Also die Totalverweigerung ist nicht unbedingt das, was gewünscht ist, sondern viel eher andere Modelle, die Henk gerade auch schon angesprochen hat.
Ja, jetzt habt ihr mir schon eine Steilvorlage gegeben, um über eure Studie zu sprechen und damit auch die Mischformen, die es zu Opt-in und Opt-out-Formen gibt und auch Formen, die Alternativen darstellen zu Broad Consent oder auch Informed Consent. Welche Mischformen gibt es denn?
Ich kann gerne anfangen. Also die, weil dann würde ich auch gerne eingehen auf die Formen, die eigentlich in unsere Studie hervorgehoben würden durch die Personen, womit wir gesprochen haben. Weil wir haben Interviews mit Patienten und Patientinnen und mit Patientinnenvertretungen geführt. Und die haben da auch dann alternative Consent-Formen eingeführt. Und vielleicht noch einen Satz zu Broad Consent. Das ist nicht nur oft wie Broad Consent für unbestimmte Forschungsziele abgegeben, sondern auch für einen langeren Zeitrahmen. Also, dass man ein Consent gibt für 30 Jahre. Da gibt es so kritische Ideen über, dass man nicht weiß, wie in 30 Jahren die Forschung voran sich geändert hat, wie vielleicht die politische, gesellschaftliche Lage sich geändert hat, womit man fleißig unwohl fühlt. Und eine Alternative ist kurzer Zeitrahmen der Einwilligung. Eine Art von Revolving Consent, also wiederholte Einwilligung, dass man jede 3, 4 oder 5 Jahre erneut gefragt wird, ob man noch immerhin das Consent abgeben will. Das wäre so eine Alternative, die da besprochen würde. Oder auch ein granularer Consent. Und davon ist die Idee, dass man als Patient oder Patientin die Möglichkeit hat zu sagen, nee, ich will für jede konkrete Studie meine Einwilligung geben oder ich gebe ein Broad Consent oder vielleicht, nee, wenn es Krebsforschung ist, dann dürfen Sie immer meine Daten benutzen, aber wenn es Diabetesforschung ist, nicht, um mal so etwas zu sagen, dann will ich vielleicht jede Studie erst einwilligen oder vielleicht auch unterschiedliche Perspektive. Wenn es wissenschaftliche, öffentliche Institute sind, wie Hochschule oder Universitäten, dann dürfen sie meine Daten nutzen. Aber wenn es um private Unternehmen wie Pharmaunternehmen geht, dann will ich mit jeder einzelnen Studie erst einwilligen oder da will ich überhaupt meine Einwilligung nicht angeben. Das ist so die Idee von einem granularen Consent. Das sind so zwei Beispiele von alternativer zu broad oder informed consent, was vielleicht auch teilweise als Mischform von beider verstanden, von beide Extreme sozusagen verstanden werden können.
Ja, jetzt bin ich gespannt, etwas über eure Forschungsergebnisse zu hören. Vielleicht erstmal die Frage, was euch am meisten überrascht hat an den Ergebnissen.
Also vielleicht sind das drei Sachen, die wir besonders, ich weiß nicht, ob überrascht das richtige Wort ist, aber die uns zumindest irgendwie besonders interessiert haben. Wie gesagt, drei Aspekte. Das eine ist, dass wir relativ schnell feststellen konnten, dass es gewissermaßen eine Lücke oder ein Gap gibt zwischen theoretisch-konzeptioneller Forschung, die sich also mit unterschiedlichen Formen der Governance von Sekundärdatennutzung beschäftigen, also unterschiedliche Consent-Formen, wie Henk sie gerade vorgestellt hat, das aber auf theoretisch-konzeptioneller Ebene tun und unseren Ergebnissen, unseren empirischen Ergebnissen, die wir durch die Befragung und durch die Interviews mit Betroffenen erhoben haben. In der theoretisch-konzeptionellen Forschung schien uns der Eindruck zu sein, dass durch diese ganzen unterschiedlichen Formen des Einwilligens das Problem eher darin gesehen wird, wie informieren wir Betroffene, Patientinnen über die unterschiedlichen Formen der Einwilligung, die sie geben können. Also es wird eher quasi zu einem Art Metaproblem, wo es um, man würde in der Forschung von wahrscheinlich Consent Literacy, also der Art und Weise, wie verstehen Betroffene eigentlich die unterschiedlichen Consent-Formen, während wir in unseren empirischen Daten oder in der Analyse unserer empirischen Daten eigentlich relativ schön zeigen können, dass es gar kein gravierendes Informationsproblem auf Seiten der Betroffenen gibt. Die sind bestens informiert, aber sie bekommen viel zu wenig die Chance, mitzusprechen darüber, was mit ihnen passieren sollte. Der zweite Punkt ist eine weitere Lücke zwischen eher quantitativen und auf Statistik basierenden Erhebungen und wiederum unseren qualitativen Ergebnissen. Wir können in der Forschungsliteratur sehr schnell feststellen, dass eine allgemeine große Zustimmung für breite Einwilligungen diagnostiziert wird. Und begründet scheint diese vor allen Dingen darin zu liegen, dass es eine Bereitschaft gibt, wissenschaftliche Forschung voranzutreiben, den Erkenntnisgewinn beispielsweise über seltene Erkrankungen voranzutreiben. Das sehen auch wir in unserem Material sehr stark, diese Bereitschaft. Aber wenn man, wie wir das getan haben, genauer hinhört und sich eingehender mit den Stakeholderinnen, also den Betroffenen und ihrem Wissen, ihren Wünschen und ihren Meinungen auseinandersetzt, sieht man eben durchaus auch kritische Haltungen oder reflektierte Haltungen, ist vielleicht das richtigere Wort, die zum Teil sehr klare Vorstellungen darüber formulieren, was man anders oder besser machen sollte in diesem Consent-Verfahren. Der dritte Punkt wäre, dass es für uns interessant ist, dass am Broad Consent vor allen Dingen das kritisch gesehen wird, was auf theoretisch-konzeptioneller Ebene die Vorteile von Broad Consent sind. Also die Regulierung eines quasi zwangsläufig bestehenden Mangels an Informationen, weil man die zukünftigen Forschungszwecke noch nicht kennt, einem daraus mehr oder minder auch zwangsläufig resultierenden Mangel an Informationen der Patientinnen, weil man ihnen noch nicht sagen kann, was mit ihren Forschungsdaten passiert, und das Abdecken sehr großer Zeiträume, gerade eben mit Blick auf die zukünftige Nutzung von Forschungsdaten für zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Zwecke. Das sind alles Dinge, die der Broad Consent regulieren soll und eben in eine ethisch vertretbare Einwilligung überführen soll. Aber das sind auch genau die Punkte, die wir in unseren Interviews gespiegelt bekommen haben, die sehr kritisch gesehen werden. Nicht durchweg und nicht von allen, aber durchaus sehr stark kritisiert werden eben der Mangel an Transparenz, der Mangel an Information und die sehr, sehr langen, teilweise nicht überschaubaren Zeiträume.
Jetzt haben wir schon sehr viel gehört über die Ergebnisse zu den Einstellungen der Patientinnen gegenüber breiter Zustimmung. Henk, gibt es noch etwas, was du dazu ergänzen möchtest aus den Ergebnissen der Studie?
glaube, Jan hat das schon sehr umfassend dargestellt. Und ich würde vielleicht nur noch eine Umrandung machen, was eine Partnerin nochmal angedeutet hat, was ich sehr wichtig finde, um diese Bedenken auch nochmal einordnen zu können. Und das ist nämlich, dass wir in Deutschland oder das deutsche Grundgesetz ist die informationelle Selbstbestimmung festgehalten. Und das heißt so viel, dass jeder Bürger und Bürgerin selbst über die Informationen, die über die eigene Person erhoben werden, verfügen darf. Und genau diese informationelle Selbstbestimmung oder diese autonome oder Selbstbestimmung genannt würde, das ist so wichtig, um diese Bedenken einordnen zu können mit diesem zeitlichen Rahmen oder diese nicht informiert sein. Und das ist genau, wo dann auch das Bedarf herkommt oder die wir zumindest herausgefunden haben, dass da irgendwie Lösungen für gefunden werden müssen, die auch durchaus von unseren InterviewpartnerInnen oft technisch sein können. Also das fand ich noch sehr spannend und das wollte ich gerne noch so von aus dieser Perspektive ergänzen.
Das wäre schon ein Statement dafür, was aus den Erkenntnissen für zukünftige Forschung folgt. Jetzt spiele ich den Ball gern wieder zu Jan zurück. Gibt es denn was, was du noch ergänzen würdest, was aus den Erkenntnissen noch für zukünftige Forschung folgen kann?
Naja, also basierend auf den Lücken, die ich vorher identifiziert habe, sehen wir vor allen Dingen erstmal eine Notwendigkeit, dass man theoretisch konzeptionelle Forschung, also Begriffsarbeit, Konzeptarbeit, das Entwerfen von Governance-Strukturen stärker verknüpft mit eingehender qualitativer empirischer Forschung, so wie wir sie beispielsweise gemacht haben. Und wir sehen dabei ebenso einen erhöhten Bedarf eben an akteurszentrierter, also das heißt, wir sprechen mit den Leuten, wir müssen das ernst nehmen, was sie uns sagen. Sie liefern nicht einfach nur Daten, um beim Beispiel zu bleiben, sondern sie sprechen mit uns. Und wir sehen eben einen erhöhten Bedarf an solcher Forschung, die eben über das Abfragen der in der Medizinethik doch recht sprichwörtlich gewordenen Attitudes and Opinions hinausgeht, also der Haltungen und Meinungen und viel eher im Zwiegespräch erhebt, wie komplex diese Meinungen und Einstellungen sein können und auch welche Konsequenzen sie haben. Ich glaube, was wir ganz zentral setzen können, ist aus unserer Studie heraus, ist, dass es einen nicht kleinen Wunsch der Betroffenen nach Kontrolle und Information gibt, der sich vor allen Dingen auch als Wunsch nach Mitsprache äußert oder Ausdruck verleiht. Und dieser, und das finde ich, wäre vielleicht noch eine weitere Ergänzung zu den Sachen, die wir besonders überraschend oder interessant an unseren Ergebnissen finden. Interessant finde ich, dass es zum Teil von unseren Interviewpartnerinnen, dass dieses Verhältnis, dieser Wunsch nach Mitsprache eben auch gerahmt wird als ein Verhältnis der Wechselseitigkeit und der Reziprozität. Also wenn ich meine Daten zur Verfügung stelle, möchte ich auch was dafür zurückbekommen. Und zwar in Form von informiert sein darüber, was mit meinen Daten passiert, aber eben auch in einem gewissen Maß an Kontrolle und vor allen Dingen eben Mitsprache.
Das war schon fast ein Schlussplädoyer. Wir kommen auch schon zum Schluss. Und ich glaube, dass du das schon eben angesprochen hast, würde dich aber dennoch nochmal bitten, das in zwei, drei Sätzen auf den Punkt zu bringen, nämlich welche Wirkung ihr euch letztlich für die Forschung oder durch eure Forschung erhofft und was bestenfalls damit für die Allgemeinheit erreicht werden kann. Vielleicht erstmal du, Jan, und dann nochmal Henk.
Gerne. Also anschließend an auch vor allen Dingen die historische Perspektive, die Henk vorhin stark gemacht hat, also das erkämpfte Recht der informierten Einwilligung, an dem auch nicht gesägt werden sollte, würden wir, glaube ich, schon dafür plädieren, dass man noch stärker auf die Wünsche und eben Opinions and Attitudes der Stakeholderin, der Betroffenen, der Patientinnen eingeht, und Consent-Verfahren so gestaltet, dass sie eben ein hohes Maß an Transparenz, aber eben vor allen Dingen auch ein hohes Maß an Kontrolle auf Seiten der Patientinnen beinhalten. Und das wiederum vor dem Hintergrund, also Henk hat es vorher so schön formuliert, man muss das in der Zeit sehen. Wir sind in einer Zeit, in der unfassbare Datenmengen produziert werden können und auch ausgewertet werden können. Und dafür braucht es andere Verfahren, diese zu regulieren. Der Wunsch derjenigen, die diese Daten zur Verfügung stellen, ist klar. Sie wollen mitreden können. Sie wollen ein Maß an Kontrolle darüber behalten, was mit ihren Daten passiert. Und insofern würden wir uns im Sinne dessen, was das für die Allgemeinheit tut, wünschen, dass man den Bedarf nach dialogischen Formaten sieht, dass man den Bedarf sieht, Patientinnen mit in die Gestaltung von Consent-Verfahren einzubeziehen und diese Wünsche zu berücksichtigen.
Ich kann da eigentlich nur noch ergänzen zu sagen, dass wir dann auch damit hoffen, dass unsere Studie eine Anerkennung für Betroffene, für PatientInnen, als ExpertInnen eines Sachverhaltes, in unserem Fall dann die breite Einwilligung oder Einwilligungsform erzeugt, weil es sind genau diese Patienten, PatientInnen, die wirklich Ahnung haben und sehr reflektiert sind, und damit hoffe ich, dass sie auch in diesem Sinne ernst genommen werden, nicht nur in der Forschung, sondern auch in Umsetzung von dieser Forschungspraxis, dass sie da viel mehr Anerkennung dann, wie sie jetzt bekommen, auch bekommen können.
Ja, vielen Dank. Und vielen Dank, Henk und Jan, dass ihr heute dabei wart bei der Episode.
Vielen Dank an dir, Sebastian, dass wir dabei sein dürften.
Ja, auch von mir vielen Dank. Vielen Dank für die Fragen. Vielen Dank für den Spot, den ihr uns gebt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende unserer Episode zum Thema breiter Einwilligung. Gerne möchte ich das Gespräch noch einmal Revue passieren lassen und zusammenfassen, was wir in der letzten Dreiviertelstunde hören konnten. Wir haben einen Einblick in einen noch nicht veröffentlichten Forschungsartikel über die breite Einwilligung erhalten. Breite Einwilligung ist ein wirklich wichtiges Thema. Man kann diesem eigentlich gar nicht entkommen, wie wir gehört haben, denn die Möglichkeit, große Mengen an Daten zu sammeln und neue Technologien, diese für neue, wichtige medizinische Erkenntnisse zu nutzen, erfordert auch ethische Reflexion, da es um sehr sensible Daten geht. Denn einerseits soll Forschung an zukünftigen Themen gestärkt werden, mit den Daten von heute. Es wurde hier zu Beginn auch von nachhaltiger Nutzung von Daten für einen anderen Zweck gesprochen. Sekundärdatennutzung ist hier das Stichwort. Andererseits ist die informationelle Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten über die Verarbeitung der medizinischen Daten ein schützenswertes und sehr hohes erkämpftes Gut. Wir haben in diesem Zusammenhang von Governance gehört, als kontrollierte Steuerung von ethischen Problemen. Dabei steht hier die Frage im Zentrum, wie Zustimmung zur Nutzung von medizinischen Daten für Forschungszwecke genau aussieht. Aber auch, wie mit der Weitergabe umgegangen wird und welche Sicherheits- und Kontrollverfahren den Datenschutz langfristig gewährleisten, ohne dass Personen reidentifiziert werden können, auch mit zukünftigen technologischen Entwicklungen nicht. Beim Geben von Zustimmung fängt es dabei an, welche Form von Zustimmung eigentlich im Spiel ist. Wir haben von Informed Consent gehört, also der informierten und freiwilligen Zustimmung für einen bestimmten Forschungszweck mit personenbezogenen Daten. Aber auch von der breiten Zustimmung zur Forschung mit Daten über einen langen Zeitraum und ohne einen bestimmten Forschungszweck dabei vorzugeben. Wir haben von Opt-in und Opt-out-Optionen gehört, aber auch, dass es Mischformen gibt und es also nicht nur um Zustimmung oder keine Zustimmung geht. So zum Beispiel granularer Consent, der breiten Zustimmung nur für eine bestimmte Art an Forschung oder nur für bestimmte Forschungsinstitutionen möglich macht. Oder auch Zustimmung in Schichten, bei dem nach einiger Zeit immer wieder rückgefragt wird, ob man immer noch Zustimmung geben möchte. In den Erläuterungen zu den Ergebnissen der gemachten Studie meiner Gäste fand ich es interessant zu hören, dass Patientinnen bereits sehr informiert sind über die komplexen Verfahren und Arten an Zustimmung und Governance. Bislang schien es so, dass vor allem ein Problem des Informierens besteht, nämlich Information und Aufklärung über die verschiedenen Formen des Einwilligens und deren Bedeutung. In der empirischen Studie aber wurde herausgefunden, dass Information und Aufklärung in den Einstellungen und Überzeugungen der Patientinnen und Patienten gar nicht so präsent sind. Es geht also den Patienten und Patientinnen insbesondere darum, auch die Chance zu haben, nicht nur informiert zu werden, sondern eben auch ausdrücklich mitzubestimmen, wie genau Einwilligung in der Praxis denn geschehen soll. Breite Zustimmung, ja, aber innerhalb welchem Verfahren genau? Das ist die Frage, die Patientinnen und Patienten schon haben, wenn man genauer hinhört, wie in der Studie geschehen. Weiteres Ergebnis ist, dass die Vorteile von breiter Zustimmung, also die Ermöglichung von Sekundärdatennutzung in der Zukunft, auch gleichermaßen als Nachteil wahrgenommen werden. Breite Zustimmung ist ein zweischneidiges Schwert. Da es heute eben nicht klar ist, für welche Forschungszwecke man in der Zukunft dann auch seine Zustimmung gegeben hat. Aber auch zukünftige Forschung ist ausdrücklich gewünscht. Schließlich haben meine Gäste sich stark dafür gemacht, dass theoretische, konzeptionelle Forschung eingehender mit empirischer Forschung zusammengebracht werden sollte. Theoretische Arbeit sollte mit den komplexen und reflektierten Einstellungen und Überzeugungen der Betroffenen verknüpft werden. Eines wurde klar: Es gibt einen großen Wunsch nach Mitsprache der Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer. Auch in dialogischen Verfahren zur Forschung und letztlich der Gestaltung von Verfahren der Einwilligung. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie heute im Podcast Digitale Gesundheitswege dabei waren. Haben Sie Verbesserungsvorschläge oder Feedback zu unserer Podcast-Reihe? Dann schreiben Sie uns gerne. Sie finden eine Mailadresse für den Kontakt auf der Website zu unserem Podcast. www.pandora-forscht.de/podcast